Apfel-Vogel-Stories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Willkommen zu einer neuen Folge.
Hallo Anne.
Hi Flo. Heute wird's kreativ und kritisch.
Was meinst du damit?
Denn wir sprechen über Dinge, die beim Kochen und Backen verwendet werden, aber dafür überhaupt nicht geeignet sind. Ich spreche jetzt von Blumentöpfen als Backform.
Zum Beispiel?
Ja, genau.
Gibt es bestimmt noch jede Menge andere
Dinge?
Ja,
auf YouTube und Instagram, da gibt es einen Haufen Do-it-yourself-Trends und die können gesundheitlich kritisch sein.
Ja, aber da wir nicht so viel Ahnung davon haben, haben wir uns da jemanden eingeladen, der die definitiv hat. Und zwar zu Gast Dr. Roland Perz. Roland, schön, dass du da bist.
Hallo, dankeschön.
Ja, kurz zum Einführen. Du machst jetzt seit ja schon einigen Jahren Bedarfsgegenstände. Du warst davor aber auch schon in anderen Abteilungen im Haus tätig. Und man kann sagen, dass du schon relativ viel Analytik machst und kannst und da auch natürlich deine Grundexpertise hast. Ich würde dich trotzdem gern vorab was fragen. Und zwar, weil vielleicht der Begriff Bedarfsgegenstand, um den es heute gehen soll, relativ sperrig ist. Kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was eigentlich damit gemeint ist?
Ja, also Bedarfsgegenstand ist so ein typisch amtsdeutsches Wort. Der Schweizer sagt Gebrauchsgegenstand, dann kann man sich eher was drunter vorstellen. Also es sind Dinge des täglichen Bedarfs, mit denen wir uns umgeben und die entweder Lebensmittel berühren oder den menschlichen Körper. So ganz grob gesprochen. Dazu zählen aber auch so Dinge wie Spielwaren, Scherzartikel oder Reinigungsmittel. Das ist so der erweiterte Kreis. Aber das, worum es sich jetzt hauptsächlich dreht bei uns in der Abteilung, sind die sogenannten Lebensmittelbedarfsgegenstände. Also diese Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Also Verpackungsmaterialien, Küchenhelfer, Geschirr.
In Strohhalm, in Teller.
Zum Beispiel, genau.
Im Pfannenwender, die Pfanne selber.
So ist es, ja.
Genau. Aber auch Faschingskostüme. Also es ist nicht nur...
Ja, ich habe jetzt von den Lebensmittelbedarfsgegenständen gesprochen, aber natürlich zählen zu den Bedarfsgegenständen allgemein natürlich auch Körperkontaktmaterialien, wie zum Beispiel Textilien, Zahnbürsten etc.
Also ich glaube, also quasi ist das Feld damit unbegrenzt, mehr oder weniger, weil man kann sich ja letztendlich fast alles vorstellen.
Das ist ein riesiges Feld, ja, auf jeden Fall.
Genau. Und wo die Anne schon angesprochen hat, immer wieder kommt es heute vor, dass Sachen hergenommen werden als Lebensmittelkontaktmaterial, die vielleicht besser nicht dafür hergenommen werden sollen. Zum Beispiel, ich sag da eins, ich grill sehr gern. Und wenn man da den einschlägigen Kanälen führt, wird gerne da ein Topfdeckelhalter mittlerweile als Spare-Rib-Halter missbraucht. Der ist aus Edelstahl, mit dem kann man diese Spare-Ribs dann in seinen Grill aufbauen. Was hältst du von sowas?
Ja, prinzipiell nicht unkritisch zu sehen, einfach deswegen, weil man nicht weiß, wie die Legierung zusammengesetzt ist, was für ein Edelstahl das ist. Es gibt zum Beispiel Chromstähle, die beim Erhitzen auf oxidiertes Chrom, also Chrom 6, Salze, Chromate freigeben und die wiederum sind toxisch. Das möchte man dann nicht so gern im Grillgut haben.
Ja, vor allem, wenn man bedenkt, das ist über mehrere Stunden bei Hitze und Salz. Ich glaube, das sind alles so Bedingungen, die eigentlich ja nicht zu träglich sind. Ne?
Ja, so ist es. Das greift das Material schon an. Und die Sachen, aus denen der Grill selber besteht, Grillrost und Zubehör, die sind ja extra dafür hergestellt, ne, dass sie diesen Bedingungen einigermaßen standhalten können oder zumindest keine schädlichen Bestandteile auf die Lebensmittel abgeben.
Das heißt, bei diesen Lebensmittelbedarfsgegenständen geht es viel um den Zweck. Also wirklich um Materialien, die eigentlich speziell für diesen Zweck hergestellt worden.
Ja, so ist es ja. Also im Bereich der Kunststoffe beispielsweise gibt es die sogenannte Konformitätserklärung. Das heißt, die Hersteller müssen dafür Sorge tragen, dass ihre Produkte wirklich für den Anwendungszweck geeignet sind und auch allen rechtlichen Vorschriften genügen. Dazu gehört natürlich auch, dass keine unschönen Stoffe auf die Lebensmittel dann übergehen.
Und das passiert leider trotzdem, oder wie ist das?
Ja, mitunter schon. Nicht jeder Hersteller genügt seiner Sorgfaltspflicht. Und außerdem gibt es neben dem bestimmungsgemäßen Gebrauch auch den vorhersehbaren Gebrauch. Nicht zum Beispiel eine Serviette ist in erster Linie dazu da, um sich den Mund abzuputzen. Aber viele Verbraucher wickeln dann auch ihr Brötchen da drin ein und nehme das dann auf eine lange Wanderung im Rucksack mit womöglich, ne? Und dann am Ende der Wanderung ist dann das Brötchen samt Belag etwas rot geworden, weil es ja Werte abgefärbt hat.
Ne? Ja, das Butterbrot quasi, das dann schön eingefärbt wird. Okay, das heißt, es geht auch drum, wofür eigentlich konkret. Also nicht nur das generell, sondern auch immer konkret. Ja,
wie du ja sagst. So ist es ja.
Kann man das einfach erkennen, ob so ein Gegenstand eigentlich dafür gedacht ist?
Also wenn ich an den Sperry-Palter denke, nee, eigentlich nicht. Ich meine, das ist eine Form von Missbrauch. Ich meine, das ist eine andere Verwendung einfach.
Der Hersteller des Topfdeckelhalters hat ja auch nicht gesagt, nimm das zum
Sperry. Der hat es nicht vorgesehen. Ja. Und ich glaube, es ist sehr schwer, dem Hersteller das anzulasten, wenn daraufhin irgendwas passieren würde.
Mhm. Ja. Das heißt also, das ist schon wieder so ein gutes Beispiel, ich kann nicht jeden Eimer, den ich zu Hause habe, nehmen, um dann meine Bowle drin zu machen.
Nein, um Gottes Willen. Ja, also da habe ich auch das Beispiel von meiner Nachbarin, die ganz stolz erzählt hat, dass sie jetzt ihren Holundersekt in einem 10-Liter-Eimer angesetzt hat, das für die ganze Familie reicht. Und sie hat ihn dann einmal einfach irgendwo in der Drogerie oder im Baumarkt gekauft. Und davon möchte ich dringend abraten.
Ja, ich weiß tatsächlich genau. Also ich habe zuletzt auch einen Eimer gekauft, so einen schwarzen im Baumarkt. Und der hat fürchterlich gestunken.
Das war ein Betoneimer.
Ja, das war für Bau natürlich, klar. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache da irgendeine Bohle oder sowas rein, das ja, kann ja nicht. Was kann da im schlimmsten Fall passieren?
Ja, also das würde ich auch als eher ungesund einstufen. Aber in erster Linie wird das Lebensmittel auch schlichtweg versaut, ne? Weil geruchsaktive Stoffe übergehen, das schmeckt ja grauenvoll und riecht ja schlimm. Also ich will ja nicht, dass meine Holunderbohle stinkt.
Ne? Ja, nach Kunststoff.
Und, aber schlimmstenfalls ist es dann auch tatsächlich gesundheitsschädlich, weil zum Beispiel irgendwelche polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder andere Sachen übergehen, die danach sogar krebserregend sein können.
Also diese berühmten PAKs, die ja auch entstehen, wenn man Fleisch zu sehr grillt oder sowas. Und so.
Genau, ja.
Ja, also Augen auf. Ich meine, das Internet ist tatsächlich voll, Anne, mit solchen Lifehacks. Wir gehen jetzt vielleicht einfach mal durch und befragen den Experten,
was er dazu sagt.
Konkret so, ja. Wir hätten da was gesehen, dass Luftballons hergenommen werden, um so Schokoladenüberzüge.
Also ganz tolle Formen,
ja.
Die besonders tolle Köche
ja.
Dann nehmen, um dann halt ihre Nachspeisen da drin
zu präsentieren.
Ja, genau.
Mhm.
Hat man so ein schönes Schokoladenschälchen. Ja,
ja. Genau.
Sehr formschön, ja.
Ja.
Aber nicht empfehlenswert, auf jeden Fall nicht.
Okay, warum?
Ja, Luftballons werden ja aus Naturkautschuk hergestellt und beim Vulkanisierungsprozess werden auch Stoffe zugesetzt, die für eine sehr reichhaltige Chemie sorgen. Und im Zuge dessen können auch Nitrosamine entstehen. Und die sind bekanntermaßen krebserregend. Deswegen werden Luftballons und andere Spielwaren, also insbesondere für die vulnerablen Verbrauchergruppen, also Kinder, die besonders empfindlich reagieren, für die gibt es dann besondere Bestimmungen. Also im Alter zwischen 0 und 36 Monaten gibt es dann sehr scharfe Grenzwerte. Und solche Luftballons sollten auch gar nicht mehr mittlerweile mit dem Mund aufgeblasen werden.
Echt?
Ja, das ist für mich auch neu. Ich habe da letztens von euch einen Bericht beziehungsweise einen Reel bekommen für unseren Instagram-Kanal. Und dann war ich erstmal voll erstaunt. Ich darf keine Luftballons mehr mit dem Mund aufblasen.
Aber so macht es doch jeder.
Ja, ich auch. Habe ich viel verfolgt.
Ja, die meisten überlesen natürlich diesen Hinweis, aber besser wäre es für die Gesundheit schon, ja, tatsächlich.
Also das heißt, ich kann über diese Schleimhaut im Mund, kann ich diese Stoffe aus dem Luftballon rauslösen.
So ist es.
Und ich atme das dann direkt ein. Oder wird es nur rausgelöst?
Es wird rausgelöst in erster Linie. Ne? Die sind jetzt nicht so flüchtig, aber sie können natürlich aufgenommen werden vom Körper, klar.
Okay.
Schleimhautkontakt.
Pumpe nehmen.
Pumpe ist besser, ne?
Ich glaube, das müssten wir erstmal noch so ein bisschen verbreiten.
Ja,
weil ich glaube, so ganz generell ist dieses Wissen über Bedarfsgegenstände im Vergleich zu Lebensmitteln ja überhaupt nicht so verbreitet, würde ich mal behaupten. Also nicht umsonst, oder würden die Leute auf solche Ideen kommen. Mir fällt da ein nächstes Beispiel ein. Die Bier- oder Cola-Dose im Hühnchen.
Oh ja.
auch also nicht auch so ein Lifehack aus der Grillwelt zum Garen des Hühnchens.
Was heißt, das Hühnchen wird auf die Dose? Also
ja, das wird da so drüber gestülpt und dann in den Grill gestellt.
Ja, ja, so eine Dose ist ja schön und bunt und außen bedruckt und die ist ja nicht von alleine so bunt. Das heißt, da muss man natürlich irgendwelche Stoffe auftragen und im Zuge des Drucks hat man ja nicht nur irgendwelche Farbmittel oder Farbstoffe, sondern auch Fotoinitiatoren und andere Stoffe, die da in der Lackschicht drin sind. Und wenn ich die jetzt bei Grilltemperaturen oberhalb von 120 Grad verkokle, dann entstehen sehr ungesunde Stoffe auch.
Und wahrscheinlich das, auch vielfältig, weil gar
ja, nicht ja, das ist, also ich denke, das ist noch gar nicht erforscht, was dabei alles entstehen kann. Und deswegen würde ich also dringend davon abraten, sowas zu machen.
Oh Mann, wir haben noch mehr. Anne.
Ja. Wir haben gesehen, dass tatsächlich Sanitärsilikon, damit kann man tolle Sachen machen. Also auch Formen, wunderschöne Formen sich herstellen und dann zum Beispiel auch Schokoladeformen oder andere leckere Nachtisch.
Ja. Ich vermute jetzt auch keine gute Idee.
Ja, also ich sehe schon, ich wiederhole mich immer wieder. Das sind alles keine Lebensmittel, Kontaktmaterialien oder wie man auf Neudeutsch sagt, FCMs, Food Contact Materials. Ja, die sind einfach vom Hersteller nicht dafür vorgesehen und enthalten Stoffe, die auf Lebensmittel übergehen können. Also ich habe selber so einen Lifehack gesehen im Internet. Da wurden Poppets, diese Spielzeuge aus Silikon, einfach auch ausgegossen mit Schokolade. Und diese Silikongegenstände, die sind nicht ausgeheizt, weil sie nicht für den Lebensmittelkontakt vorgesehen sind. Man kann Silikone so herstellen, zum Beispiel Muffinförmchen oder Kugelformen.
Genau, die gibt's ja.
Also die gibt's ja, genau. Die
gibt's ja, also Silikonformen.
Extra für den Lebensmittelkontakt, genau. Aber die werden ausgeheizt, getempert, sagt man, dass die bei der Polymerisation entstehenden kleinen Moleküle, die leider dummerweise zum gewissen Bruchteil verbleiben, ausgeheizt und entfernt werden können. Und das ist aber bei den Poppets nicht der Fall. Das heißt, die sind gesteckt voll mit so kleinen zyklischen Oligomeren, also kleinen ringförmigen Molekülen. Und die kommen dann raus und die wandern in die Schokolade ein.
Ja, und dann in unseren Körper.
So ist es, wenn man dann die Schokolade hinterher isst. Und die sind toxikologisch auch gar nicht so ohne. Also da gibt's auch einige unschöne Eigenschaften, die reichern sich an in Fettgewebe. Man weiß noch gar nicht, was die alles anstellen können.
Ja, ich glaube, es ist generell, also weil es ja so viele unterschiedliche Materialien gibt und so breite chemisches Feld, kann ja wirklich alles passieren. Aber wie habt ihr dann überhaupt den Überblick über die ganzen Stoffe? Messt ihr da einen Großteil von denen oder von denen, wo man zumindest vorhersehen kann, dass sowas entstehen könnte oder passieren könnte?
Naja, also einen gewissen Überblick geben ja die Verordnungen. Da gibt es ganz, ganz lange Anhänge, zum Beispiel in der Kunststoffverordnung sind hunderte Stoffe aufgelistet. Die können wir gar nicht alle überprüfen, aber wir kennen schon unsere, ich sag mal, Pappenheimer. Das heißt, die Stoffe, die häufiger Verwendung finden und die man auch kontrollieren muss. Und nach denen sehen wir in erster Linie dann.
Ja, das ist gut zu wissen und beruhigend, ja.
Ich wollte nochmal kurz zurückkommen zum Silikon. Ich habe mir letztens, weil ich kein Backpapier mehr verwenden wollte, so eine Silikonbackmatte gekauft. An sich ja eigentlich gut, meinst du? Also ist ja dieses Apfel, nee, nicht Apfelvogel, jetzt bin ich falsch.
Ich glaube, du wiederholst dich, also das ist unser Podcast, Anne.
Ja, genau, dieses
Gabel-Glas-Symbol.
Ja, genau.
Oder Glas-Gabel-Symbol.
Genau, das war ja drauf, aber trotzdem. Also ich habe das jetzt zweimal benutzt und ich finde irgendwie ist es komisch. Warum ist das so? Also warum wird die nach dem Benutzen so...
Ja, die ist so ein bisschen schmierig, glitschig. Ja, genau. Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass ins Polymer die Fette vom Backgut einwandern, die migrieren da rein.
Also die Butter oder...
Die Butter beispielsweise oder das Öl, das man drauf streicht, das kommt dann aus dem Teig raus in die Backmatte hinein. Und man kann die schön spülen, abwaschen und dann ist sie trocken und sauber. Und nach zwei Wochen, wenn man sie wieder rauszieht, hat die doch wieder so ein paar Fetttröpfchen oder fühlt sich schmierig an, weil eben das Fett dann wieder rausmigriert. Was hineingehen kann, kann auch wieder herausgehen.
Und gibt's da einen Tipp? Also, kann ich da was machen, oder? Also
ich würde diese Silikonförmchen nicht nehmen, weil ich sie echt nicht so lernen.
Aber ich glaube, die sind echt so ein Gamechanger für, wenn man so ganz glatt Schokoladenüberzüge machen will. Habe ich ganz toll gesehen, wenn man so einen Google-Hupf so ganz toll mit Schokolade überziehen will, dann geht das wunderbar, indem man die heiße Schokolade da reinfüllt und dann macht man den Kuchen, da stürzt man wieder rein, tut man es kurz ins Gefrierfach und dann sieht der Kuchen perfekt aus. Verstehst du?
Ja, okay.
Ja, ich würde einfach kurz vor Verwendung das Ding nochmal gut reinigen. Okay. Dass man nicht das Fett von vor zwei Wochen wieder mitbackt.
Okay, danke für den Tipp.
Apropos Backen, Blumentöpfe als Backform. Ist auch wahrscheinlich auch kein guter
Ganz Weg. Schlechte Idee, auch schlecht, ja. Ja, die Tone oder Mineralien, die zur Herstellung solcher Objekte hergenommen werden, die sind nicht selten schwermetallhaltig. Und die Schwermetalle sind giftig, also viele Blei, Cadmium, Antimon, Quecksilber, was auch immer. Und das kann dann rauskommen und in den Kuchen hinein. Also so ein Cupcake mit kleinen Tontöpfchen als Lifehack, nicht gut, würde ich auch Abstand davon nehmen.
Okay, jetzt haben wir einen Haufen Sachen gehabt, die man nicht verwenden sollte. Aber es gibt ja zum Beispiel auch so Pfannenwender, ne?
Die sind ja dafür gedacht.
Genau.
Ja, die, also du meinst jetzt diese mit so schwarzen, ja, aus schwarzem Material.
Ja, genau.
Ich weiß es nicht.
Ich glaube, der Roland könnte was dazu sagen. Ja, die werden meistens aus Polyamid hergestellt und ja, sind deswegen so schön schwarz gefärbt, weil sie dann eleganter ausschauen und sich vor allem nicht verfärben bei längerem Gebrauch. Nicht, wenn ich damit ständig in der Tomatensauce rumrühre, wir haben ja vorhin von Migration gesprochen, dann gehen die Farbstoffe aus der Tomatensauce, also das Lycopin und andere rote Farbstoffe, natürlicherseits, ne, die da drin sind, in den Löffel oder in den Küchenhelfer hinein. Und wenn der eben vorher weiß war, dann ist er eben jetzt rosa oder rot. Und der bleibt auch rosa oder rot, egal wie sehr ich den spüle oder abschrube. Ne?
Ja, das kennt man.
Das ist witzig, das Fett kommt raus, ja, und die Farbe bleibt drin.
Ja, ich meine, man kennt es auch bei solchen Dosen aus Kunststoff, also wo halt Lebensmittel reingemacht werden. Wenn da Tomatensauce drin waren, die kriegt man dann auch nicht mehr sauber.
Die bleiben dann zeitlebens, haben die so einen rosa oder Rotstich, ja.
Ja gut, also was reingeht, kann auch wieder raus und was drin reingeht, kann auch drin bleiben. Also gibt alles Mögliche.
Ja, es geht ja nicht nur 100% rein und 100% wieder raus, sondern es sind immer bestimmte Anteile, die dann bleiben oder wieder wandern. Ja, das hat man einfach nicht im Griff.
Genau, aber jetzt, ich meine, die Welt ist ja so groß. Und wenn man jetzt weitergeht und sagt, Alufolie, das ist ja... Also ich einfach nur so ein paar Beispiele, weil das halt ja jeder auch zu Hause hat und das auch anwendet. Zeitlang hieß es immer, Alufolie sollte man besser nicht nehmen. Stimmt das oder was da der Hintergrund?
Ja, es hängt davon ab, wie genau man die Alufolie verwendet. Also in erster Linie ist es vielleicht auch ein Umweltproblem. Aluminium braucht sehr viel Energie für die Herstellung, ne, das eine. Und vielleicht kann ich mit so einer PE-Folie meinen Kartoffelsalat viel besser abdecken als mit der Alufolie. Das andere ist aber auch, dass Aluminium halt gegenüber korrosiven Stoffen nicht beständig ist. Also wenn ich da Salz oder Säure drauf streue oder damit in Kontakt bringe, dann löse ich die Aluminiumfolie im Laufe der Zeit auf.
Und wenn sie sich auflöst, dann ist sie auch wieder im Essen drin.
So ist es. Entstehen Aluminiumsalze, die lösen sich und wandern in das Essen rein. Also in Kartoffelsalat oder in das Würstchen oder was auch immer. Ne?
Also muss man schon aufpassen, was man tut. Weil andererseits, irgendwie muss man ja ein Zeug ja irgendwie zubereiten.
Natürlich, also natürlich, ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, irgendwas grillen will, irgendwelche Zucchini oder Auberginenscheiben mit Schafskäse, nettes Rezept, ne, das schlage ich dann auch ein in Alufolie und lege das auf den Grillrost. Sonst könnte ich das ja gar nicht draufpacken, unfallfrei. Und klar, also man kann kein Omelette backen, ohne ein Ei zu zerbrechen. Aber da ist natürlich die Kontaktzeit das Ausschlaggebende. Ne? Ich habe das ja nicht 8 oder 24 Stunden in Kontakt mit der Aluminiumfolie des Lebensmittels, sondern eben nur die Grilldauer über. Ne? Und dann ist es nach 20 Minuten gut und dann nehme ich das raus und dann passiert da auch nichts Größeres. Anders schaut's aus, wenn ich Campinggeschirr habe, ne? Und so einen Alutopf habe und da meine Tomatensauce jeden Tag da drin koche während meines Urlaubs, dann nehme ich doch unter Umständen etwas größere Aluminiummengen auf. Ne?
Also die Menge und Dauer macht's mal wieder.
Nächstes Thema. Ja, irgendwie das. Ja, guck mal, was es alles gibt. Trinkstrohhalme.
Strohhalme?
Ja, Trinkröhrchen.
Genau.
Ja.
Die aus Papier.
Die aus Papier. Die waren früher aus Kunststoff. Das ist ja nicht mehr erlaubt. Das ist ja verboten worden.
Mhm.
Aber ich persönlich habe den Eindruck, diese Strohhalme aus Papier, also ich verwende lieber gar keins.
So geht's mir auch privat. Ich bedauere auch sehr, dass diese Einweg-Trinkhalme aus Kunststoff mittlerweile verboten sind. Aus meiner Sicht hätte es ausgereicht, zu vermeiden, die ins Meer zu werfen. Aus dem Grund ist es ja auch in erster Linie verboten worden, war ein Umweltproblem. Aber Kunststoffe kann man prima recyceln oder zur Not auch verbrennen, also thermisch recyceln. Und wenn man das sauber macht, hätte es damit kein Problem gegeben. Diese Trinkhalme aus Papier haben einige Probleme.
Ja, die lösen sich einfach direkt auf. Also das stellt man in die Flüssigkeit Oder ja, im Mund und sofort wird's
matschig,
ja.
Die sind natürlich schon nassfest gemacht. Das heißt, eine Weile müssen die auch aushalten. Aber klar, die sind niemals so stabil wie Kunststofftrinkhalme. Und die Nassfestigkeit erreicht natürlich auch zu einem gewissen Preis. Da muss ich auch bestimmte Chemikalien einsetzen, um die einzelnen Fasern vom Papier miteinander quer zu vernetzen. Da haben wir zum Beispiel Epichlorhydrin oder andere Chemikalien eingesetzt und die erzeugen wieder einen Haufen von Nebenprodukten. Dann habe ich zum Beispiel verschiedene Chlorpropanole in der Matrix drin, also im Trinkhalm, und die können dann auch wieder rauskommen in meinen Cocktail. Und Chlorpropanole haben auch unschöne toxikologische Eigenschaften. Na, sind genotoxisch zum Beispiel, na, oder können schlimmstenfalls Krebs erzeugen. Im Tierversuch hat man das schon nachgewiesen.
Aber um das jetzt schon ein bisschen zu relativieren, das ist jetzt nicht so, dass ich quasi, wenn ich so ein Stroh, also das darf ja wahrscheinlich gar nicht, so ein Strohhalm,
ja,
das nach dem Motto, es darf eigentlich ja nicht passieren, oder?
Nein, natürlich nicht, aber ja, man hat halt Grenzwerte erlassen, okay, beziehungsweise hat halt Migrationslimits festgelegt, um auch festzulegen, was jetzt Stand der Technik ist und was technisch vermeidbar ist und was eben nicht. Und das Ziel ist, so wenig wie möglich übergehen zu lassen an unschönen Stoffen auf die Lebensmittel.
Aber es bedeutet leider halt auch nicht, dass nichts übergeht.
So
oder?
Ist es, ja.
Okay.
Man kann es nicht vermeiden, dass nicht doch ein bisschen was übergeht, ja.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Ihr nehmt dann jetzt den Trinkhalm im Labor und wie untersucht ihr das?
Ja, da machen wir sogenannte Migrationsversuche. Nicht, das wird dann in ein Prüflebensmittel gestellt. Da gibt es dann so Guidelines von der EU, was für ein Prüflebensmittel herzunehmen ist. Und dann führt man das nach den vorgegebenen Bedingungen durch. Also Temperatur und Kontaktzeit ist auch vorgegeben. Und dann untersuchen wir hinterher das Migrat, also sprich das Prüflebensmittel selber, und schauen, was da zum Beispiel an Chlorpropanolen zu finden ist.
Das bedingt ja aber auch, dass jede Privatperson dieses Lebensmittelkontaktmaterial genauso benutzt, wie diese Guideline sagt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ja in der Realität anders aussieht.
Sagen wir so, die Guidelines versuchen schon, sogenannte Worst-Case-Szenarien abzubilden. Das heißt, man versucht schon, neben dem eigentlichen Anwendungszweck auch die vorhersehbaren Anwendungszwecke einzufangen. Ja, was kann ein Verbraucher da schlimmstenfalls anstellen damit? Okay. Und daraufhin werden die Bedingungen auch abgestellt.
Wo wir wieder beim Lifehack wären.
Ja.
Und weshalb ich manche Sachen halt nicht für Spare Ribs grillen verwenden sollte.
Roland, ich habe jetzt noch ein Beispiel. Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen in der Vorbereitung. Und zwar kenne ich das noch bei den Mitbewohnern von meinem Mann. Die haben ihre Ravioli-Dosen immer direkt auf der Herdplatte warm gemacht. Also gar nicht erst den Inhalt aus der Dose in den Topf rein, sondern die Ravioli-Dose aufgemacht, auf dem Herd gestellt und heiß gemacht.
Das passiert wahrscheinlich noch tausendfach auf Festivals, nehme ich an.
Oder beim Camping natürlich, klar, ja, ja. Ja, sehr praktisch, man muss den Topf gar nicht spülen. Aber auch nicht gut und nicht empfehlenswert, weil die Dose eigentlich gar nicht dafür vorgesehen ist, dass ich sie direkt nochmal erhitze.
Die ist doch mittlerweile auch innen drin beschichtet.
So ist es,
oder?
Genau, genau. Um das Füllgut zu schützen vor dem Metall oder umgekehrt das Metall vor Korrosion zu schützen, sind die ja innen lackiert, diese Dosen. Und da wird immer noch Epoxidharz verwendet auf der Basis von Bisphenol A. Und ja, wenn ich das direkt erhitze auf der Herdplatte, dann entstehen auch unter Umständen Temperaturen mal ein bisschen oberhalb von 100 Grad und vielleicht auch ein bisschen länger. Und da kann dann vielleicht auch was passieren.
Ich denke, Bisphenol A ist vermutlich vielen ein Begriff, nicht besonders gesund, will ich nicht im Essen haben, ganz einfach.
Ja, ja, das ist auch mittlerweile eine SVH10, also eine Substance of Very High Concern, also besorgniserregende Substanz, die man gar nicht mehr haben möchte. Die sollte also auch verbannt werden aus der
EU. Da gibt es schon Versuche, die irgendwie komplett zu ersetzen, aber so ganz ist das noch nicht geglückt, oder?
Es gibt mittlerweile alternative Beschichtungssysteme, aber wie das halt so ist, man muss den Herstellern Zeit geben, das umzustellen. Und deswegen gibt es Übergangsfristen von mehreren Jahren.
Ihr habt doch bestimmt aus eurem Laboralltag auch noch andere Beispiele, oder? Mit irgendwelchen Sachen, die
missbräuchlich verwendet
werden. Missbräuchlich. Also irgendwie, das ist so greifbar dann einfach.
Ja, ein schönes Beispiel ist das eines Gummibärchenherstellers. der also in seiner Manufaktur zur Herstellung seiner Gießformen tatsächlich Silikon aus dem Baumarkt verwendet hat, Sanitärsilikon.
Davon hatten wir es vorher ja schon mal.
Genau, und das ist ganz bestimmt kein Lebensmittelkontaktmaterial. Das ist auch nicht dafür gedacht und das ist auch gesteckt voll mit allerhand Stoffen, unter anderem auch mit Fungiziden.
Hm? Ja, soll ja nicht schimmeln, oder?
Die Dusche soll ja nicht schimmeln, genau. Ja, vielleicht ist der einzige Trost, dass die Gummibärchen hinterher auch nicht schimmeln, aber...
weil die so oft Gefahr laufen zu verschimmeln, genau.
Ja, also ganz schlechte Idee, weil da natürlich Stoffe übergehen, die in Gummibärchen überhaupt nichts zu suchen haben.
Also, Augen auf. Roland, noch eine Sache. Das ist ja gerade auch überall in den Medien und man hört so viel, es geht um diese perfluorierten Substanzen, die als Ewigkeitschemikalien tituliert werden.
Die PFAS.
Weil sie so unheimlich resistent in der Umwelt sind und einfach nicht abbauen. Und da steht ja auch immer wieder ein Verdacht, die berühmte Teflonpfanne. Da werden diese rohen Materialien oder die Rohstoffe ja verwendet. Kann das beim Erhitzen passieren, dass diese Stoffe rauskommen? Weißt du da was darüber?
Also es sind Fälle dokumentiert aus der Vergangenheit, allerdings nicht in unserem Hause, dass bestimmte Pfannen ausgegast haben und inhalativ zu Problemen geführt haben. Also dass es in die Luft gegangen ist und dann eingeatmet worden ist. Darüber hinaus hat man auch Pfannen gefunden, wo man dann letzten Endes in der Beschichtung auch PFOA, also Perfluoroktansäure, gefunden hat.
Das ist, glaube ich, die besonders toxische.
Ja, genau. Seit wir PFAS untersuchen, wir haben auch ein paar Pfannen untersucht, sind wir da nicht mehr fündig geworden. Also PFOA und andere perfluorierte Carbonsäuren haben wir nicht mehr gefunden. Also das scheinen die Hersteller mittlerweile im Griff zu haben. Ob es darüber hinaus, weil es eine sehr reichhaltige Fluorchemie ist, Substanzen gibt, die noch zu beachten werden, weiß ich nicht. Unser Spektrum ist halt noch sehr klein und im Gegenzug dazu ist die Substanzfülle riesig an perfluorierten oder polyfluorierten Stoffen.
Okay, also im Endeffekt kann ich nur drauf verzichten, wenn ich einfach auf solche Art von Pfannen verzichte. Wenn man es jetzt nicht genau weiß oder so weit würdest du jetzt vielleicht nicht.
Also wenn es dein Gewissen beruhigt, dann lass die Teflonpfanne beiseite, nimm vielleicht eine keramikbeschichtete. Aber ich denke, die heutigen Teflonpfannen, die nach guter Herstellungspraxis produziert worden sind, die müssten okay sein.
Alles klar, das kam mir einfach nur so spontan, weil es gerade doch einfach so im Fokus gerade steht auch. Aber eigentlich ganz gut zu hören, dass es nicht so einen Anhaltspunkt gibt drauf. Ja, Anne.
Das war heute sehr spannend, oder?
Ja, und irgendwie so anschaulich, weil wie gesagt, ich glaube, Bedarfsgegenstände sind nicht so im Fokus von uns allen, von den Verbrauchern, oder? Das siehst du wahrscheinlich auch so, oder?
So ist es ja. Der Verbraucher ist sehr stark mittlerweile sensibilisiert auf Lebensmittel und hat eine sehr konkrete Vorstellung davon, was gut, was nicht so gut ist im Umgang mit Lebensmitteln. Aber was Bedarfsgegenstände anbelangt, habe ich das Gefühl, dass viele Leute noch ein bisschen unbedarft sind. Na, wenn ich gerade meine Nachbarin mit dem Holundersekt anschaue im Putzkübel. Ja, also die Materialien, mit denen wir uns umgeben, tagtäglich, und Kunststoffe ist ein Riesenfeld allein schon, die sind nicht unproblematisch. Ne? Und es gibt Kunststoffe für so viele Anwendungszwecke und die sind nicht alle über den Kamm zu scheren. Aber jeder sagt, oh, das ist schön glatt und sauber und hygienisch. Ja, da steckt ein Haufen Chemie drin. Ne? Und so ein Polymer ist ja nicht nur das Polymergerüst an sich, also was weiß ich, Polyethylen oder so, sondern das sind dann Farbstoffe, Alterungsschutzmittel, Nukleierungsmittel für die Polymerisation, andere Stoffe drin. Und ja, die können dann unter Umständen auch wieder rausmigrieren.
Also wenn man es mal mit dem Lebensmittel Vergleich deutlich mehr Chemie im Sinne von synthetisch. Ich meine, Lebensmittel sind ja auch Chemie im Sinne von Zucker,
alles ist
und
Chemie.
So weiter. Alles ist Chemie. Aber das hat zumindest die Natur so gemacht. Wohingegen jetzt so ein Kunststoff oder andere Polyamidbeschichtungen oder sowas ja schon Menschenhand und entsprechend vielfältig sind auch.
Ja, so ist es. Also viele Sachen sind harmlos und nach guter Herstellungspraxis so produziert, dass da auch nichts passieren kann. Deswegen gibt's ja auch da die ganzen Konformitätserklärungen dazu. Aber wenn ich eben Materialien verwende, die dafür eben nicht geeignet sind, dann handle ich mir Probleme ein.
Wo wir jetzt dann auch langsam schon zum Ende kommen, gehst du mit mir mit, Roland, wenn wir eine Botschaft aussenden, die da lautet, bitte keine Lifehacks, die irgendwelche Dinge zweckentfremden, verwenden, weil man einfach nicht überblicken kann, was damit passiert?
Unbedingt, so ist es ja. Das möchte ich auf jeden Fall unterschreiben. Und ich würde mir allgemein wünschen, dass die Verbraucher ein bisschen mehr Sensibilität entwickeln für die Materialien, mit denen sie sich umgeben und im tagtäglichen Leben mit zu tun haben.
Super.
Also, vielen Dank, Roland.
Danke auch. Ich fand's mega spannend. Ich wusste gar nicht, auf was für Ideen man alles kommen kann.
Ich danke euch.
Tatsächlich. Also mit diesem Luftballon und der Schokolade. Verrückt eigentlich manchmal, aber ja. Vielen Dank, Roland. Es war eine riesengroße Freude.
Ich danke auch.
Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt kritisch in der Küche.
So sieht's aus.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apfelvogel-Stories, Geschichten aus dem Untersuchungsamt.